Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Urban Expedition. Wie immer für euch am Start sind Zita und Andreas. Und heute haben wir euch ein wirklich süßes Thema mitgebracht. Andreas, wie findest du das?
Ja, süßes Thema. Ist wirklich ein süßes Thema. Ich finde das von der Charakterisierung so schön, weil ich hatte das für mich noch nicht als ein süßes Thema abgespeichert. Aber es ist es tatsächlich. Du musst auch auflösen, Zita, was wir unter einem süßen Thema jetzt wirklich verstehen.
Ja, und zwar haben wir tatsächlich zwei Ebenen. Und zwar einmal geht es, oder im ersten Sinn geht es natürlich um Bienen und wie sie in der Stadt sich bewegen und wie wir daraus Honig gewinnen. Das heißt, wir haben einmal die süßen Tierchen, nämlich die Bienen, und den süßen Geschmack des Honigs.
Genau.
Und dafür haben wir heute Knut dabei von Knuts Honig. Ja, Andreas, ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein und fragen den Knut einfach mal, wie es ihm geht, oder?
So machen wir das. Knut, wie geht's dir denn?
Moin, mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe heute frei gehabt und somit ein ganz entspannter Tag.
Ach schön, das ist. Du siehst auch, wenn man dich jetzt gerade anguckt, du siehst auch sehr zufrieden aus. Ich glaube aber auch so Menschen, die sich ganz viel mit Tieren und Natur beschäftigen und mit so einem tollen Produkt wie Honig, das stelle ich mir vor, macht einen wahrscheinlich auch sehr zufrieden. Erzähl mal, wie ist, weswegen kommt man als Mensch dazu, sich mit Bienen zu beschäftigen und was geben die einem zurück, diese kleinen Viecher hin?
Also ich glaube, das kennen wir alle, dass wir vielleicht in der Verwandtschaft auch mal einen Imker hatten. Bei mir war es der Großvater. Das ist viele, viele Jahrzehnte her und das hat mich schon ein bisschen geprägt. Und da gab es natürlich die Zeit, wo man sich sehr individualistisch entwickelt hat und man hat Sport gemacht und man hat seine Ausbildung gemacht. Da passte das auch nicht rein. Ehrlicherweise, jetzt bin ich ein paar Tage älter, ich bin mittlerweile 51 und es kam eigentlich über eine kleine Patenschaft zustande, dass ich einen Freund unterstützt habe, der mit Imkerei begonnen hat und dann musste ich ihn besuchen und dann hat das auch ein bisschen Zeit gebraucht, um letztendlich auch diese Leidenschaft für mich selber zu entdecken. Und Tiere machen was mit einem. Also man muss sich bei den Bienen auf das Tier einstellen, auf den Rhythmus des Tiers und man muss sich selber ein bisschen zurücknehmen. Und das ist ein ganz großer Mehrwert gewesen. So ein bisschen Demut manchmal spielt da auch mit.
Jetzt bist du ja nicht hauptberuflich Imker, ne? Vielleicht gehen wir noch mal ein Stück zurück und überlegen, was machst du hauptberuflich?
Ich bin seit mittlerweile 27 Jahren bei der Deutschen Lufthansa. Ich bin gelernter Hotelfachmann, war ursprünglich in Köln, dann habe ich in London gearbeitet, kam zurück nach Deutschland und wie gesagt, seit 27 Jahren bin ich bei der Deutschen Lufthansa. Inzwischen bin ich Langstreckenpurser und arbeite ca. 15 Tage im Monat, 15 Tage bin ich zu Hause. Jetzt zu Zeiten von Corona ist das natürlich ganz anders. Da habe ich noch Bienen und für meine anderen Hobbys. Und es ist ganz schön, dieser Rhythmus, wenn jemand 4-5 Tage weg ist, dann ist man wieder zurück. Die Völker schaut man alle 7-10 Tage durch. Nicht jeden Tag, sondern alle 7-10 Tage. Das gibt so einen Rhythmus im Prinzip vor. Und der passt wunderbar zur Fliegerei, muss ich sagen.
Das ist, da wundere ich mich nämlich gerade drüber, weil ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Bienenvolk halt auch stetige Betreuung halt eben braucht. Aber das sagst du, passt im Rhythmus ganz hervorragend. Und du sagtest Völker, wie viele Körbe mit Völkern hast du denn? Also, und ist auch ein Volk immer in einem Korb? Das sind ja auch so Fragen, die mich da umtreiben.
Ja, man nennt es Beute, also der Kasten, in dem die Völker sind. Da ist immer eine Königin und eine Menge Arbeiterinnen und zu viele Drohnen, zu viele männliche Bienen drin. Die Zahl ist sehr dynamisch. Also man kann das nie so richtig sagen. Wir haben immer so zwischen 15 und 20 Völker. Und man braucht schon, das ist schon Arbeitsaufwand. Man fängt eigentlich als Hobby-Imker mit 2-3 Völkern an, um sich so ein bisschen einzufinden, um das langsam aufzubauen. Jetzt mache ich das schon seit 8-9 Jahren und dann, ich mache das mit einem Syrer zusammen, mit Afrasiab Youssef. Der hat das bei mir gelernt und der hat einen ganz tollen Blick auf diese wunderbaren Tiere und wir ergänzen uns da auch sehr, sehr gut. Man muss immer gucken, man darf nicht zu viele Völker auf einen Platz stellen. Das ist ganz wichtig, so 2-3 Völker. Ansonsten konkurrieren sie untereinander zu stark. Aber im Moment sind es circa 15 Völker. Aber wie gesagt, das ist sehr dynamisch.
Und die stehen alle bei dir in der Stadt?
Die stehen auf verschiedenen Plätzen in Hamburg, hauptsächlich Hamburger Osten. Wir haben das große Privileg, im Hammer Park auf städtischem Gebiet zu stehen. Wir arbeiten auch mit der Presseabteilung der Stadt Hamburg, Bezirksamt Mitte zusammen und haben mittlerweile auch eine Kita, integrative Kita. Da haben wir jetzt vor wenigen Tagen Infotage, Infostunden angeboten für die Kinder und für die Eltern. Wir haben Sopasteria, das ist eine Unternehmensberatung in Mühlenkamp. Wir haben auch die Berufsschule für Hotelfachleute, Köche und Fleischereifachverkäufer. Haben wir auch in Hamburg als Bienenliebhaber. Da haben wir überall 2 bis 3 Bienenvölker stehen. Und das ist genau richtig für städtische Stellplätze, dass die Bienen auch genügend Nahrung und genügend Pollen vor allen Dingen
finden. Wenn du mit Tieren arbeitest, hast du ja hoffentlich, also viele, die mit Tieren arbeiten, haben eine Beziehung zu ihren Tieren. Also klar, mit einem Pferd oder auch mit einem Rind oder dergleichen. Das kann man sich ja vorstellen. Das sind ja Lebewesen, die uns ja sehr, sehr ähnlich sind. Jetzt sind ja Insekten ganz anders als wir. Und hast du eine Beziehung zu deinen Bienen, zu dem Volk? Hat zum Volk auch einen Charakter? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, genau. Die sind alle unterschiedlich. So sind Bienenvölker auch sehr, sehr unterschiedlich. Man kann eigentlich sagen, bei einigen, ich bin jetzt nicht so ein Show-Imker, der dann irgendwie mit freiem Oberkörper vor seinen geöffneten Bienenvölkern steht. Also ich schüttel da immer mit dem Kopf, weil es hat auch ein bisschen was mit einem falschen Bild zu tun, was darüber kommt, dass das dann ganz mutige Imker sind und die sind ganz cool. Man züchtet auf Sanftmütigkeit, das ist der erste Grundsatz. Ich habe sicherlich auch Völker, die sehr sanftmütig sind und wo ich das theoretisch sogar machen könnte, aber ich habe einen gehörigen Respekt vor diesen Tieren, weil die einzelne Biene tut nicht viel, aber in der Gemeinschaft, und das steht bei den Bienen ganz, ganz hoch, sind die sehr stark, sind die viel stärker als wir. Und es gibt einige Völker, die ich öffne bei der Durchsicht und ich könnte wirklich ohne Schleier, ohne Handschuhe arbeiten. Und es gibt ein Volk, was unmittelbar daneben steht, was sehr, sehr, sehr stechwütig ist, sagen wir es mal so. Also diese haben sehr unterschiedliche Charaktere.
Aber das sind dann immer die Völker, also diese Gruppe von, keine Ahnung, mehreren hunderttausend Individuen, die dann den Charakter letzten Endes ausmachen. Und von wem geht das aus? Geht das von der Königin aus beispielsweise? Oder bildet sich der Charakter dann durch verschiedene Faktoren wie Umwelt und Standort und was dann noch so alles dazukommen kann?
Also zum einen gibt es Wächterbienen. Das sind so, ich nenne sie immer die Kamikaze-Bienen. Die sitzen vorne am Eingang, schauen natürlich auch, ob andere Bienen von der Nachbarbeute kommen. Die männlichen Bienen dürfen in andere Völker. Bei den Arbeiterinnen ist es anders. Die merken das am Geruch. Das ist von einer anderen Königin. Und die Wächterbienen bewachen vorne wirklich den Eingang, dass da nur die vom eigenen Volk, die Arbeiterinnen, wieder zurückkommen. Das ist das eine. Das andere ist, Bienen riechen dich. Ich merke das sehr, sehr deutlich, auch wenn Afrasiab an meine Völker geht, dann reagieren die ganz anders, als wenn ich an meine Völker gehe. So ist es aber auch bei seinen Völkern. Wenn ich an die Nummer 1, im Moment ist die Nummer 1 wirklich kein Spaß. Die Nummer 1 bei Afrasia, wenn wir die öffnen, dann kommen wirklich direkt 20 Bienen raus und man hört so ein richtiges Klickern am Schleier. Und da merkt man richtig, man stört sie gerade. Und ich kann da rangehen, Afrasia kann da nicht rangehen. Und so ist das manchmal ganz unterschiedlich. Wie gesagt, sie riechen dich auch. Und sie erkennen dich auch.
Und wie lange dauert das quasi, bis dann dieser Eingewöhnungsprozess ins Ökosystem der Bienen stattgefunden hat?
Es sind eigentlich durchgängig die, manchmal mit dem Wechsel der Königin, manchmal vielleicht auch Wechsel des Standortes. Mhm. Es sind sicherlich auch äußere Einflüsse, die manchmal dazu führen, dass Bienen ein gewisses Verhalten an den Tag legen. Wir sind da sehr achtsam beim Öffnen, beim Schließen, dass wir möglichst wenige zerdrücken. Wir arbeiten sehr achtsam, sehr, sehr vorsichtig, mit möglichst Ruhe. Das ist nicht meine Stärke, sage ich ganz ehrlich. Wenn ich irgendwie einen quirligen Tag habe und sage, ich muss heute noch die Bienen durchschauen, dann geht das meistens schief. Also ich muss selber entspannt reingehen, weil die Bienen merken das, wenn man da auf zack, zack irgendwas machen möchte. Und für mich ist das ein bisschen Therapie auch, um einen gewissen hektischen Alltag in einem hektischen Alltag auch ein bisschen runterzukommen. Und das muss einem immer bewusst sein, wenn man mit Bienen arbeitet. Ich denke, das ist bei Hunden, bei Katzen nicht anders. Die kriegen die Stimmung des Menschen mit.
Jetzt sind wir auf einer Urban Expedition mit unserem Podcast. Das heißt, wir gehen quasi ja durch die Stadt und freuen uns und staunen auch immer über solche Phänomene, die dann, die man vielleicht auch gar nicht in der Stadt erwartet. Und tatsächlich muss ich sagen, ich habe es dann schon mal gehört, dass es Bienen in der Stadt halt gibt. Ich wundert es aber immer noch, weil eine Stadt ist jetzt zunächst mal tendenziell eine Steinwüste, da gibt es ein paar Gärten. Und bei Bienen muss ich immer denken an große Felder, bunte Mischwiesen und so, dass sie sich da halt letztendlich wohlfühlen. Wie kommt es, dass Bienen in der Stadt ja offensichtlich gut leben können und auch noch tollen Honig produzieren können?
Also nochmal eine Gegenfrage an dich. Zita, du bist noch ein bisschen zu jung. Aber ich glaube, Andreas und ich, wir sind eine ähnliche Generation. Wie hat eigentlich die Natur oder die Felder noch vor 30, 40 Jahren ausgesehen? Die Felder haben damals ausgesehen, dass sie immer wilde, also knappe 3 bis 5 Metern wilden Streifen hatten. Das wurde ja alles per EU wegrationalisiert, damit alles effizienter ist. Und das war aber ein ganz wichtiger Raum für Insekten, Vögel, Igel, für Mäuschen. Das hat ja alles miteinander zu tun. Inzwischen ist es wirklich so, das ist nicht eine knutsche Theorie, sondern es ist einfach bewiesen, dass es den Bienen in der Stadt wirklich viel, viel besser geht als auf dem Land durch die Monokulturen. Tatsächlich.
Ach, guck mal.
Und ich kann dich ja jetzt per Video auch sehen und sehe deinen erstaunten Blick. Es ist wirklich so, dass diese Monokulturen dazu geführt haben, eine Biene hat ungefähr einen Radius von knappen 2,5 bis 3 Kilometern. Und wie ist das in der Stadt? Man hat hier bepflanzte Vorgärten, man hat Gott sei Dank wenig Steinwüsten. Das ist ja auch eine Unart gewesen der letzten Jahre. Zum Glück ist es vielerorts mittlerweile verboten, per Gesetz verboten. Anders geht es ja auch manchmal leider nicht. Die Einsicht, dass das einfach für die Natur wichtig ist, reicht da manchmal nicht. Und in den Städten hat man einfach, schau dir die Lindenalleen hier in Hamburg an, ja. Das ist die ganz wichtige späte Tracht, aber auch schon im Frühjahr. Wir haben eine ganz große Vielfalt in den Städten und auf dem Land, da hast du einfach Monokulturen mit Mais, Weizen etc. Das ist total langweilig für Bienchen. Da haben die nichts. Ich mag zum Beispiel keinen Rapshonig. Was bringt mir der Rapshonig? Als erste Tracht, wenn danach nichts mehr kommt. Und das ist leider die Realität unserer Landwirtschaft. Und da sind die Bauern auch nicht glücklich drüber, ehrlicherweise. Die kennen das noch anders. Wir beide kennen das auch noch anders.
Ja, tatsächlich, meine Eltern hatten im alten Land so einen kleinen Obsthof anteilig eine Zeit lang, den haben sie mittlerweile auch verkauft an einen Bauern, der auch deutlich größer geworden ist. Und da spielt natürlich das Thema Imkerei spielt auch eine Riesenrolle. Ja, aber du hast schon recht, wenn ich das von der Zeit damals, wo die auch ihre kleine Datsche da drin hatten, angucke zu dem, was da heute draus geworden ist, das sind halt Riesenplantagen, die schon auch sehr monokulturell angelegt sind mittlerweile.
Ja. Ja. Und das ist ganz spannend, wenn man den Aspekt heute haben wir ja wieder ein ganz anderes Bewusstsein entwickelt zum Thema Natur. Wir wollen ja wieder zurück, aber wie schwer das für die Menschen ist, in die Tat umzusetzen, merken wir ja auch. Wir wollen ja alle Biofleisch, aber nicht, es soll nicht teurer sein. Zu unserer Zeit hatten wir einen Sonntagsbraten und aus uns ist auch was geworden letztendlich. Ja. Wenn mich meine Nachbarn hier sehen, ich wohne in St. Georg, also direkt im Zentrum, Rückseite des Atlantic Hotels, wenn meine Nachbarn mich hier sehen mit meinem Imkeranzug, freuen die sich in der ersten Situation total und sagen aber dann, aber die stehen doch nicht hier, oder? Und das sind alles vermeintliche, ja, Naturbewusste mit Eltern, mit ein, zwei Kindern und so weiter. Und dann sage ich, nee, keine Sorge. Und wenn es so wäre, wäre es doch eigentlich auch nicht schlimm. Also wir Deutschen, sage ich jetzt mal so, sind da manchmal ein bisschen schizophren in der Hinsicht, dass wir auf der einen Seite Natur und Bio und Nachhaltigkeit wollen, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, dann schütteln wir uns alle so ein bisschen.
Ja, und das ist auch mal so eine Frage der Bilder im Kopf tatsächlich. Also wo du das jetzt gerade sagst, dass es den Bienen auf dem Land womöglich noch viel schlechter geht, als man es eigentlich annehmen sollte, das hat ja mit den Bildern zu tun. Natürlich malt man sich aus in eine biodiverse Landschaft, in der diese kleinen Viecherchen dann fröhlich durch die Gegend fliegen und ihre Arbeit nachgehen. Und das ist ja tatsächlich nicht so, dass genauso wie ich manchmal auch denke, das Thema Ruhe auf dem Land ist ja auch bei weitem nicht mehr so, weil das sind mittlerweile große Industriegebiete, irgendwo spritzt immer irgendetwas, irgendwo läuft immer irgendein Diesel mit, der irgendwas betreibt. Die Erfahrung habe ich selbst auch mal gesammelt, dass wir sehr weit draußen waren und eigentlich gedacht haben, hier müsste es ruhig sein, war es aber gar nicht. Also insofern hat es mit diesen Bildern vom Landleben zu tun, die vielleicht auch nicht immer gerade richtig sind.
Also meine Großeltern wohnen ja in einem kleinen Ort, wo es nur Landwirte gibt quasi und meine Großeltern, die keine Landwirte sind. Und da ist es immer sehr ruhig, aber auch da habe ich jetzt gemerkt, jetzt bin ich ja schon Anfang 30 und habe gemerkt, dass die Felder sich komplett verändern. Ne? Also so früher deutlich kleiner und man konnte viel einfacher mal hingehen und so eine Gurke sich mitnehmen, was wir natürlich nicht gemacht haben. Niemals. Oder einfach auch mal im Maisfeld irgendwas spielen oder so. Das ist jetzt gar nicht mehr der Fall. Ne? Also jetzt fährt da ständig irgendwas durch. Dann hast du Unmengen an Erntehelfern, die auch da sind, die auch irgendwo unterkommen müssen. Und das hat sich tatsächlich auch in der kurzen Zeit, in der ich auf der Welt bin, schon sehr stark verändert. Ja, aber viel wichtiger ja dann auch, dass wir in der Stadt die Bienen weiterhin füttern können, oder? Ja, also, dass die sich absolut hier ausbreiten können. Und was glaubst du, warum ist Imkern noch wichtig? Also gerade so auch für die Stadt, wo du ja auch sagst, ne, wir bewegen uns immer mehr dahin von, eigentlich wollen wir Natur, aber irgendwie wissen wir nicht ganz, wie wir es umsetzen sollen, weil wir uns vielleicht auch dafür scheuen. Wie kriegen wir das mit dem Imkern hin? Also ich meine, jetzt habe ich dich so verstanden, dass ja theoretisch auch so ein Bienenkorb oben auf einem Dach stehen könnte.
Ich hatte heute Morgen um 8, ich wollte meinen ersten Termin und ich wollte den Tag heute viel später starten, erst um 10, halb 11. Hat mal wieder nicht geklappt. Ich hatte heute Morgen um 8 Uhr bei einem privaten Herren, also nicht gewerblich, auch nicht Stadt Hamburg, einem Vorstellungsgespräch sozusagen, der in seinem großen Garten über 1200 Quadratmeter groß Bienen aufstellen wollte. Und ich war natürlich neugierig, sagte sofort, wann kann ich kommen? Ich bin ab 5 Uhr wach. Diese Privatinitiativen sind ganz wunderbar und wir sind sofort zusammengekommen. Also immer, wenn ich Anfragen bekomme, finden wir fast immer eine Lösung, weil es wird selten so umgesetzt, wie sich der Antragsteller das gewünscht hat. Weil ich achte natürlich auf die Wege der Bienen. Wenn die Wege der Bienen den Weg des Menschen kreuzen in einem privaten Garten, dann geht das selten gut. Also suche ich natürlich nach einer Aufstellmöglichkeit, dass das möglichst nicht kollidiert, sondern dass das in der Einheit funktioniert. Und die Bienen werden immer ihren Weg finden. Also man darf das da nicht irgendwie so stellen, die Bienenvölker, dass sie vielleicht den Weg zur Terrasse kreuzen oder ähnliches. Und das ist das Wunderbare im Prinzip, wenn Menschen auf mich zukommen und wir haben ganz viele Anfragen auch, dann finden wir eigentlich immer Lösungen. Das ist, wie gesagt, es ist das Programm mit der Kita, was uns wahnsinnig viel Spaß macht, mit den Unternehmensberatern. Die größten Kritiker wurden unsere größten Fans später. Das ist das Spannende da. Deshalb machen wir auch wirklich diese zweistündigen Info-Veranstaltungen, damit wir den Menschen, nicht den Fan müssen wir gar nicht mehr überzeugen, sondern den Kritiker, der Angst hat, den möchten wir erreichen letztendlich. Und ich hatte noch eine Situation vor einer Woche, als ich in der Kita einige vorbereitende Arbeiten umgesetzt habe und dann kam ein Lehrer auf mich zu, der draußen mit seinem Sohn war und der sagte, ja, er hätte das auch mal probiert, aber die Kinder hatten alle Angst. Sag ich, falsch, die Kinder haben keine Angst. Und er beendete meinen Satz, sagte er, ja, das kam von den Eltern. Sag ich, genau, weil Kinder kennen eigentlich nicht diese Art Angst, mit denen wir umgehen. Diese Neugierde bei Kindern, das war so herzzerreißend. Am letzten Freitag, da waren 14 Kinder. Am ersten Tag waren nur 2 Kinder mit einer Mutter und am zweiten Tag 14 Kinder mit zahlreichen Eltern. Die konnten gar nicht genug bekommen und das war so wunderbar und ich war froh, dass ich diese ganz junge Generation, dass wir die informieren konnten. Was sie daraus machen, das werden wir in 5 bis 10 Jahren sehen letztendlich, aber die Angst kommt oft von den Eltern und die Bedenken, ich wurde einmal vor 50 Jahren gestochen, ja, wurde ich auch. Ne?
Und dann ist immer die Frage, ob es eine Biene war. Ne?
Das ist ja das also ist ein ganz großes Thema.
Tatsächlich habe ich habe Biene auch so kennengelernt. Wir haben mal tatsächlich eine Zeit lang in einem großen Haus in Eppendorf gewohnt, wo das komplett von außen mit Wein bewachsen war. Und da gab es dann irgendwann so die Zeit, in der dieser Wein blühte. Und dann war diese gesamte hohe 5-stöckige Mauer war ein einziges Gebrumme. Und das waren halt tatsächlich Bienen, die da drin waren. Wenn ich das Fenster aufgemacht habe, aus dem Fenster geguckt, da konnte man auch wirklich sehen, wie die Bienen da drin aktiv waren und ihren Nektar gesammelt haben. Und so ganz gelegentlich hat sich dann noch mal eine zur Mitte des Fensters verirrt, guckte mich dann genauso erstaunt an, wie ich diese Biene halt anguckte. Und du merktest förmlich, die hat an mir als Mensch völliges Desinteresse. Und die ist dann wieder zurück in ihren Wein und hat da weiter gesammelt. Und da habe ich das wirklich erstmal festgestellt, dass Bienen für sich genommen sehr fokussiert sind, so hatte ich damals den Eindruck. Und tatsächlich, auch wenn man jetzt nicht nach ihnen schlägt oder sowas, dann kann man die an sich rankommen lassen und dann gehen die auch wieder, weil die halt merken, das Gesicht da ist für mich gerade völlig uninteressant.
wenn man ruhig stehen bleibt, ist eigentlich das Beste. Das ist auch nicht meine Stärke, sage ich ganz ehrlich. Ich werde vollkommen hysterisch, weil ich hatte schon mehrmals vergessen, meinen Anzug zu machen. Und ich war immer froh, das wilde Gesumme, wenn man 2, 3, 4 Völker aufmacht, ein Volk hat um die 50.000 Bienen im Sommer, dann steht man schon in so einer Wolke von mehreren 1.000, 10.000 Bienchen. Und ich war dann immer am Anfang froh, die draußen, ich bin ja drin. Falsch, wenn ich den Anzug vergessen habe, zuzumachen, da waren auch mal 10 Bienchen drin und dann werde ich total hysterisch und dann bin ich losgerannt, dann haben die mich natürlich alle auch ins Gesicht gestochen und so. Diese Erfahrung musste ich mal sammeln. Das mit der Ruhe geht nicht gut bei mir, aber am besten ist es wirklich, ruhig stehen zu bleiben, wenn ein paar aufgeregte Bienen um einen herum sind, weil diese schnellen Bewegungen können die sehen. Insekten haben oftmals eher ein Problem mit langsamen Bewegungen. Wenn man sich langsam entfernt, das registrieren die gar nicht so. Und das ist eigentlich auch eigentlich mal ein ganz guter Tipp, den man machen kann und befolgen kann. Bienen interessieren sich, wenn sie sehr nah der Königin sind, wenn sie sehr nah an ihrer Beute sind. Da kannst du dich 2 Meter entfernt mit deinem Erdbeerkuchen hinstellen, die interessieren sich nicht, weil ihre Königin ja um die Ecke ist. Du magst ein hübscher Mann sein, Zita mag eine hübsche Frau sein, ist alles gut, aber Tatsache ist, die Königin steht bei denen total an Nummer 1. Also die Schönheit dieser Königin geht über alles.
Ihr werdet lachen. Ich hatte, als ich in der Grundschule war, hatten wir auch einen Elternteil, was Imker war. Und wir hatten oben auf dem Schulgebäude mehrere von diesen Körben. Ich glaube, es waren 2 oder 3. Und daher bin ich da relativ nah dran gekommen damals schon. Und ungefähr vor 5 Jahren kam bei mir die Idee auf, ach, ich könnte doch eigentlich Hobby-Imker werden. Und ich merke, dass diese Idee hat sich dann immer weiter manifestiert und ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, wie ich es aufbauen könnte etc. Bin dann aber zeitlich einfach nicht dazu gekommen, wie das ja immer so ist. Und jetzt stehe ich an dem Punkt, dass ich mir denke, insbesondere auch nach unserem letzten Gespräch, Knut, ja, könntest du, jetzt hast du ja jemanden, der dir auch dabei helfen könnte. Aber was ist denn, wenn du gestochen wirst? Und ich merke, dass ich jetzt auch irgendwie immer, ich will gar nicht sagen ängstlicher, das hört sich so, ne, aber ich hab einfach keine Lust auf diesen Peaks. So, Punkt. Das habe ich jetzt beim Impfen gemerkt, das merke ich einfach, dass es einfach dieses Bewusstsein machen, es könnte jetzt gleich wehtun, obwohl es ja ein total lächerlicher Schmerz ist, seien wir doch mal ganz ehrlich.
Nee, der tut weh.
Genau, aber nur
der kurzzeitig. Der tut immer noch weh, ich wurde schon der so kurz, häufig.
Aber kurzzeitig halt, ne, und dann ist es halt vorbei, das ist ja nichts, was langfristig anhält und, irgendwie kann ich mich nicht überwinden, das einzugehen, dieses Risiko.
Das fand ich aber auch ganz schön, was Knut vorhin gesagt hat, dass jetzt mit Anfang 30 sowas zu machen, da kommt man wahrscheinlich ohnehin noch nicht dazu, weil da machst du noch ganz andere Sachen im Kopf, da hält das Leben so viel bereit. Und das hast du schon gut gesagt, Knut, dass man so mit den Jahren, ich merke das ja selbst auch, ich bin ja auch Anfang 50, fast schon Mitte 50, dass man da plötzlich auch merkt, jetzt mag ich mich auf sowas auch mal fokussieren, jetzt mag ich mich auf sowas auch noch mal einlassen. Also von daher braucht sowas wahrscheinlich auch seine Zeit dann ganz einfach.
Absolut. Ich möchte auf 2 Punkte kurz nochmal etwas antworten, und zwar dieses Thema Angst. Das vermeide ich sehr. Man sollte wirklich bei der Arbeit mit Bienen immer Respekt haben. Vor der Gruppe der Bienen. Also die einzelne Biene tut nicht viel. Aber wie gesagt, wenn ich bin manchmal ein bisschen tuddelig, habe dann mal mit dem Spaten ein bisschen Unkraut weggemacht und dieses Getrampel vor der Beute war ein Alarmsignal für die Bienen, kamen 150 raus und haben mich alle in die Beine, in die Jeans gestochen. Aber das war meine Dusseligkeit letztendlich. Die Bienen mussten so reagieren. Und deshalb muss man auch immer mit dem Schutzanzug gehen. Wir haben jetzt 2 Jahre lang Imker auch ausgebildet. Das sind dann Familien gewesen, wo ich gesagt habe, ihr habt jetzt, also man hat 2 Möglichkeiten, Stadtimker oder Hobbyimker zu werden. Man braucht keine Ausbildung in Deutschland, Punkt 1. Es geht aber um Tiere und um das Tierwohl. Und man muss auch behördliche Auflagen erfüllen. Deshalb macht es sehr viel Sinn, in einem örtlichen Imkerverein, ich bin in Altona, das ist ein sehr, sehr, sehr guter, moderner Imkerverein, da habe ich meine Ausbildung gemacht. Das ist eigentlich immer im Winter, 10 Tage, jeweils sonntags 3 bis 5 Stunden. Und dann hat man die Theorie und dann kann man darauf aufbauen und sich einige Ableger oder Völker kaufen und dann kann man das machen. Oder man begleitet 1 Jahr lang einen Imker und macht die jahreszeitlichen Arbeiten. So hat es Afrasia bei mir gelernt. Und dann ist man am Ende auch Stadtimker. Man hat einfach diese Arbeiten gemacht. Sie wiederholen sich vielleicht in einer etwas anderen Zeitfolge im nächsten Jahr. Und das die Zeit muss man sich so ein bisschen auch lassen. Und dann lernt man einfach auch, du wirst den Umgang mit den Tieren lernen. Und wir haben leider den Fall, dass ein Schüler, der bei uns gelernt hat im letzten Jahr, leider aufhören muss, weil er die Allergie Stufe 4 hat, 4 von 6. Der lag dann auch 2 Tage im Krankenhaus, der hat 3 Kinder. Und es hat mir wirklich unglaublich leid getan. Wir haben sofort alle Völker von seinem Platz genommen, das war privat, waren 3 Völker auf seinem, nee, 2 Völker und ein Ableger auf seinem Dach, um ihm wirklich so ein bisschen den Freiraum wiederzugeben. Der wollte gar nicht mehr so richtig in seinen eigenen Garten gehen, weil er sagt, ich habe im Moment so große Bedenken. Auch das möchte ich ansprechen, das kann passieren. Ich habe das große Glück, der Schmerz ist da, wenn man gestochen wird, und bei dem Bienengift, soweit ich weiß, das desensibilisiert nicht, sondern das hypersensibilisiert. Man wird, ich sag's mal frei, man speichert im Prinzip das Gift eher an. Und man kann, dann reicht manchmal ein Stich, dass man eine sehr starke Reaktion bekommt. Also ich habe gedacht am Anfang, auch wunderbar, wir machen, ich lasse mich jedes Jahr 3, 4, 5 Mal stechen und dann desensibilisiere ich mich, wie das bei Pollenallergikern ist.
Das habe ich nämlich auch schon mal gehört. Das ist so nicht. Man gewöhnt sich dran. Das heißt, das stimmt gar nicht.
Ja, das stimmt nicht. Nee, verdammt. Das stimmt nicht wirklich. Ja, verdammt. Das ist wirklich blöd. Also die 116, 117 musste ich für mich auch schon mal wählen. Und das ist der hausärztliche Notdienst, wer das nicht kennt. Das ist ganz gut. Wenn man noch sprechen kann, wenn es keine lebensbedrohliche Situation ist, dann macht der mehr Sinn, als die 112 zu wählen. Und in dem Falle ist das, man muss sich ein bisschen auch über diese Risiken sicherlich bewusst sein. Und für mich, jetzt nochmal auf deine Worte zu kommen, Angst ist ein ganz schlechter Berater, man sollte Respekt bitte vor den Bienen.
Guck mal, jetzt habe ich auf der Urban Expedition schon wieder was gelernt, nämlich, dass man sich dann doch nicht an diese Bienenstiche gewöhnt, weil ich weiß, dass meine Mutter, glaube ich, war es im Wesentlichen, ich habe das ja früher, gab es ja auch dann so Bilder oder dergleichen von Imkern, und dann habe ich natürlich auch gefragt, so, werden die nicht gestochen? Doch, das werden die, aber die merken das nicht mehr, weil die haben sich dann ja irgendwann dran gewöhnt. Stimmt gar nicht, das ist 50 Jahre mit der falschen Wahrheit rumgelaufen.
Ja, die allermeisten kommen damit wirklich dann auch zurecht, und das Schöne ist, bei meiner Haupttätigkeit als Flieger bei Lufthansa werde ich wahrscheinlich tendenziell keinen Bluthochdruck bekommen, weil wir immer in der Höhe von ca. 1400, 1600 Metern in einer Druckkabine arbeiten, und bei dem Hobby Imkerei werde ich wahrscheinlich kein Gicht oder kein Rheuma bekommen, weil das Bienengift auch Teil der Therapie bei diesen beiden Erkrankungen ist. Also ich muss mir mal den nächsten Job aussuchen wegen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Dann bekomme ich das hoffentlich auch nicht.
Jetzt hattest du vorhin erwähnt, dass man ja eine Quasi-Ausbildung machen sollte, um Stadtimker zu werden. Ich hatte das so verstanden, dass man das Stadtimker tatsächlich bedeutet, dass man für die Stadt Hamburg imkert. Aber das ist ja dann gar nicht der Fall.
Stadtimker oder Hobbyimker, kann man sagen. Also wir sind so, es gibt ja mittlerweile auch in Berlin tausende von Imker Hamburg. Das ist ja auch so seit ein paar Jahren so eine Modeerscheinung.
Da gibt es wahrscheinlich auch eine Szene, nicht, oder?
Ja, in der bin ich aber nicht drin. Also ich bin ein relativ konservativer Imker, kann man sagen, und es gibt das Bieneninstitut in Celle. Dort lasse ich auch meinen Honig testen, Pollenanalyse machen, das ist immer ganz spannend, was die Bienchen jedes Jahr so gesammelt haben, und die lasse ich Dinge erproben. Ich habe da jetzt keinen wissenschaftlichen Ansatz, und einige probieren mir zu viel rum, und das ist gerade bei den Imkern, ich sag mal ganz böse, die ganz alten Imker sind mir ein bisschen zu alt, dass sie sich nicht bewegen, weil auch das Thema bewegt sich ein bisschen. Und die Jungen sind mir manchmal ein bisschen zu dynamisch und probieren wirklich jeden Blödsinn aus. Und da geht es wiederum um Tiere. Ich glaube, manche Dinge, die Imker, Jungimker ihren Bienen an den Bienen ausprobieren, würden sie an ihrer Freundin nicht ausprobieren, weil sie sagen, mein Gott, die wird mich schlagen oder in die Ecke stellen. Und deshalb überlasse ich das dann gerne wirklich Vollprofis, die das auch wissenschaftlich in Anführungsstrichen machen.
Okay, und wie kommt man dann dazu, also wo verkaufst du dann deinen Honig, beziehungsweise was machst du im Allgemeinen mit dem Honig, ne? Also das ist ja, wie viele Völker meintest du, hast hier 20 bis 15 bis 20? 15 bis
20.
Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch eine Menge Honig, die da im Jahr irgendwie bei rumkommt.
Angefangen habe ich vor 8 Jahren damit, dass wir ziemlich genau 40 Kilo hatten, 80 Gläser, und die habe ich alle verschenkt. Und mein Mann sagte damals, das kannst du nicht machen, sage ich doch. Die erste Ernte wird komplett verschenkt. Und das habe ich sehr konsequent auch gemacht. Und ich hatte im Anschluss dann im Folgejahr, hatte ich dann 120 Kilo. Jeder hat Minimum 5 Gläser bestellt. Und das war so ein Selbstläufer. Das geht natürlich nur bedingt. Also bis 200 Kilo, sage ich mal, sind das Bestandskunden, sind das private Kunden, die das abnehmen. Dann kam irgendwann die Stadt Hamburg dazu, das ist die Presseabteilung. die haben auf dem Gelände des Bezirks, des Hammerparks, wo ich die Bienen stehen habe, das war das Haus, wo die Stadtgärtner der Stadt Hamburg sind, die sich um die Grünanlagen kümmern. Da fand jedes Jahr das Sommerfest für das Bezirksamt Mitte statt. Und so hat mich dann auch, haben mich die, hat mich die Presseabteilung dort entdeckt. Und dann sagten die, ist das nicht eine schöne Idee, dass wir immer ein paar Gläser, ist gar nicht so viel, ein paar Gläser, ein paar Dutzend Gläser abnehmen. Und dann eigene Etiketten haben sie dann auch gemacht und so weiter mit dem Logo der Stadt Hamburg drauf und so. Und geben das unter anderem zu einem, mit einem Blumenstrauß an die Gäste der Stadt Hamburg. Dann haben wir allerdings dann auch mal gemerkt, da hatten wir in einem Jahr doch deutlich mehr nochmal. Und es ist einfach ein verderbliches Produkt. Das ist wirklich sehr schade, wenn man dann sieht, okay, das ist zeitlich sehr begrenzt haltbar. Und ich gebe meistens so eine Garantie von einem guten Jahr. Der Honig im Norden ist ein bisschen feucht und der Wassergehalt, wenn der Wassergehalt sehr hoch ist, dann fängt er irgendwann an zu gären. Und wenn der in einem sehr trockenen Sommer vor 4, 5 Jahren sehr trocken ist, so 15, 16%, dann hält er 2000 Jahre. Sowas hat man in den ägyptischen Gräbern dann schon gefunden und es war noch, konntest du noch essen, also weil es einfach unheimlich trocken war. Und dann haben wir auch gemerkt, okay, bis Ende des Jahres wollten wir das meistens an den Mann gekriegt haben. Da haben wir das ganz wunderbare Privileg gehabt hier im Kräuterladen auf der Koppel. Das ist ja ein Kräuterladen, der früher auf der langen Reihe war. Ich glaube, über 100 Jahre gibt es den schon. Und das ist ja eine Institution. Sie haben auch mal ein Jahr unseren Honig letztes Jahr verkauft und angeboten. Dann haben wir den Feldkiosk in Basbüttel, hinter Jenfeld. Das ist ein ganz tolles Paar. Die machen Tomatenanbau und Hühner und Eier und alles Mögliche, aber auf so eine ganz nachhaltige Art und Weise. Und das passte so wunderbar dorthin, weil ein Teil unserer Völker auch im Öndorfer Park stehen, also benachbart direkt. Und ja, man muss auch gucken, wenn man dann das Produkt hat, wie kriege ich es an Mann? Und das macht, wie auf dem Markt gesehen, mir sehr viel Spaß.
Aber das klingt für mich jetzt wirklich so, dass man solchen Honig, wie du ihn jetzt anbietest, der dann vermutlich auch so hergestellt ist, dass da keine Chemie drin ist oder also da auf eine sehr natürliche Art und Weise hergestellt ist, den kriegt man dann auf dem Wochenmarkt oder den kriegt man dann halt eben in so kleinen Läden, den kriegt man sicherlich nicht im Supermarkt. Und daran anschließend würde sich die Frage, was unterscheidet den Supermarkt-Honig von dem Honig, den du beispielsweise produzierst?
Der klassische Langnese-Honig ist einfach, ich sag's mal, wie Champagner glattgezogen. Der soll auch immer gleich schmecken. Das ist für manche Kunden bei mir auch ganz schwierig. Ich habe auch Kunden schon verloren, die sagten, dieses Jahr schmeckt der Honig ja wieder ganz anders. Und da sage ich, ja, das ist wie so ein Jahrgangssekt. Oder ich bin Liebhaber von guten Weinen und so weiter. Wir haben so zwei, drei Winzer, zu denen wir gerne gehen. Und ich bin immer neugierig, wie der im nächsten Jahr schmeckt. Unabhängig, ob das jetzt Sekt ist oder Faba-Sekt oder Champagner ist, das ist immer schön glattgezogen, weil es immer ähnlich schmecken soll. Das ist bei Langnese-Honig nicht anders. Da kommt aber dann noch dazu, dass ein Großteil des Honigs im deutschen Handel international eine internationale Mischung ist. Ich versuche es irgendwie wertneutral auszudrücken.
Das kommt
Und
überall her, ne? Also
das kommt überall her.
du kaufst ein Glas Honig und hast da, keine Ahnung, kanadischen, brasilianischen, sonst was Honig drin. Hauptsache, der Geschmack findet sich wieder.
Es ist ganz viel aus Südamerika, China wahrscheinlich weniger, aber das ist schon ein Markt, der auch wirklich sehr, sehr schwierig ist, weil er sehr intransparent ist. Und oftmals sind diese Honige dann nochmal wärmebehandelt, damit sie nicht so viel Feuchtigkeit haben und dann zerstört das natürlich die Enzyme, Spurenelemente, was ja im Prinzip an sich ist Honigzucker, Punkt. Und dann ist da noch 1%, was da dabei, was das wertvoller macht in einer gewissen Weise oder besonderer auch macht. Und das wird eigentlich zerstört. Im Supermarkt, das war ja eigentlich deine Frage, es gibt mittlerweile ja auch Rewe oder Edeka insbesondere, ist ja hier im Norden auch sehr, sehr stark und die nehmen oftmals auch regionale Produkte und die haben auch regionale Imker. Und ich wäre da zu klein, sage ich ganz ehrlich. Also ich hätte mal ganz gerne einen Sonderposten, ich will da gar nicht in den Supermarkt. Ich fände Mutterland auch ganz spannend, weil es bei mir um die Ecke ist und der hat natürlich so von der Grundidee. Das ist ja von der Grundidee ein wunderschöner Laden auch. Und aber wir sind immer noch nicht so groß. Es gibt viele, viele Imker, Hobby-Imker. Deshalb, ich will dich nicht wieder mit dem Stadtimker irgendwie irritieren oder so, sondern ich nenne dich jetzt mal Hobby-Imker. Da ist man immer so hart an der Grenze. Und wenn man dann 3, 4 Tage pro Jahr vielleicht doch mal auf den Markt gehen kann, wie ich das jetzt dieses Jahr in Billstedt einmal ausprobieren durfte, ist das eine schöne Ergänzung letztendlich. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Stadtimker und Berufsimker kommen, wenn ich dazu was sagen darf. Es gibt ja den richtigen Beruf, eine richtige Ausbildung, das dauert auch 3 Jahre, das ist sehr aufwendig und ich als Hobbyimker habe ein ganz normales Kleingewerbe angemeldet, das muss man auch machen. Amt für Hygiene guckt auch drauf, wie arbeiten wir und so weiter. Und bis zu 30 Völker, sagt man, und bis zu 17.000, ich glaube 17.400 Euro steuerfrei dürfen wir verdienen, weil wir der Natur dienen. Und das ist jetzt wieder die Absurdität, vielleicht in den Augen von Andreas, als Stadtimker, mein Bienchen schafft es ja gar nicht an den Rand von Hamburg, dass da irgendwie eine Landwirtschaft in Sicht ist. Und doch habe ich diesen Vorteil, weil es auch hier in der urbanen Landschaft einfach wichtig ist. Ich merke schon, ich habe ein paar Wildbienen hier auf meinem privaten Balkon, das darf ich. Also mein Mann hat es nie erlaubt, dass ich mal ein Bienenvolk auf meinem Balkon stelle, weil dann wäre mir böse geworden. Aber ich habe Wildbienen, die rote Mauerbiene und die gehörnte Mauerbiene. Das sind zwei wunderschöne Bienchen. Und ich möchte nicht sagen, dass das viel bewirkt hat, aber dieser Innenhof war noch vor 18 Jahren, als ich hier hingezogen bin, hier waren keine Vögel, aber man merkt schon, es tut sich was. Und wir haben mittlerweile so ein Gezwitscher, dass es mir schon auf die Nerven geht. Und da sieht man wieder, wie alles miteinander zusammenhängt. Das ist auch, manche Bienchen sind ein kleiner In-Between-Snack für die Vögelchen und deshalb sind die Vögelchen dann auch hier. Und das hat alles miteinander zu tun. Das ist einfach eine Kette. Und wenn man die unterbricht, kriegen wir alle ein Problem.
Das heißt also, Bienen sind quasi Produzenten von städtischem oder urbanen Flair.
Ja.
Um es mal zusammenzufassen.
Von Natur in der Stadt. Mhm. Also ich bin in Kerpentürnich aufgewachsen, total dörflich. Das ist ein kleines Kaff, 17 Kilometer entfernt von Köln. Und wir sind auch aufs Feld gegangen. Wenn der Bauer dann irgendwie, um deine Geschichte nochmal aufzunehmen von vorhin, wir Kinder sind dann immer hinter dem Traktor hergerannt und. Also ich kannte noch so richtige Landluft und so weiter. Und ich finde es manchmal ganz spannend, wie es doch in mancher Ecke hier so aufpoppt in der Stadt Hamburg. Ich fahre durch die Stadt mit meiner Vespa und habe weniger den Blick. Ja, jeder hat so seinen Blick, aber ich habe immer so, wo ist ein guter Stellplatz für Bienchen? Ich bin immer auf der Suche, weil ich denke, das ist ein so positiv behaftetes Thema, außer bei Veganern, die mögen mich nicht. Aber alle anderen, da ist das ein so unglaublich positives Thema. Und Zita kennt mich jetzt ein bisschen. Wir haben mal mehrere Stunden zusammen verbracht. Und ich liebe dieses Thema einfach. Aus vollster Überzeugung.
Was ich mich ja gerade gefragt habe, weil Veganer dich hassen. Also,
die mögen mich nicht.
Wie auch immer, ne? Ja. Das will ich denen jetzt auch nicht absprechen oder fürsprechen, ne? Sondern das, was mich daran frage, ist, wenn Bienen jetzt nicht gehalten werden, wie existieren die dann in der Stadt?
Also die Bienenhaltung, wie wir sie jetzt praktizieren mit den Beuten, ist ein typisch deutsches System. Das haben Deutsche im Prinzip erfunden im vorletzten Jahrhundert, irgendwann im 19. Jahrhundert. Also geschichtlich möchte ich mich da jetzt gar nicht festlegen, weil da bin ich nicht so ganz, aber es waren alles Deutsche gut. Und wir Deutsche sind ja ganz gerne, dass wir doch über Mensch und Tier auch die Kontrolle haben und so dann auch bitte über die Bienen und das war dann auch schon Mitte des 19. Jahrhunderts der Fall. Es ist schon eine Art der Kontrolle. Bienen damals, man muss sich vorstellen, dass wir damals so knapp vor 100 Jahren hatten wir 5-mal so viele Bienenvölker und die waren im Prinzip schon eher wild. Wenn ein Bienenvolk zum Beispiel dann im Baum hängt oder da, eigentlich hohle Bäume, tote Bäume, das ist eigentlich der Ursprung, wo Tiere sich, wo sich die Bienen sehr, sehr wohl gefühlt haben. Tote Bäume, wo sie sich dann ausbauen konnten. Und wenn es dann irgendwie die Waben zu alt wurden, sind sie geschwärmt oder wie auch immer. Jetzt haben wir die Situation, dass wir seit Anfang der 70er Jahre die Varroa-Milbe haben, eingeschleppt aus Asien. Die hat in Asien eigentlich nie einen großen Schaden angerichtet, weil die Bienen dort ein ganz anderes Brutverhalten haben. In Europa ist das anders. In Europa ist das ganz anders. Hier ist der Schaden relativ groß. Man wusste in den ersten Jahren überhaupt nicht, was passiert da. Das ist eine ganz kleine Milbe und Völker kollabierten regelrecht und bis man dann sah, das ist eine Varroa. Das ist wahrscheinlich ein touristisches Mitbringsel gewesen, dass ein Imker sagte, ich bin hier in Asien, hier ist ein Volk, ich nehme das im Koffer mit. Man kommt, Reisende kommen ja wirklich auf die verrücktesten Ideen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und das ist leider so ein Souvenir. Deshalb sind diese Beschränkungen, die man heutzutage auch manchmal erlebt, wie streng der Zoll bei Früchten, bei Fleisch und so weiter ist, das ist ja eigentlich nur eine Reaktion auf die Fehler, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, indem wir halt Sachen eingeschleppt haben. Und so ist es jetzt. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ich bin aber in der Hinsicht ein Imker, der mit Ameisensäure behandelt, das ist ganz legal, damit diese Varroen abgetötet werden. Und ich mache noch ein, zwei andere Sachen. Ansonsten mache ich eigentlich, das war vorhin auch mal so ein Ansatz von dir oder eine Frage von dir, eigentlich fast Biostandard. Ich habe kein Biozertifikat, aber ich erfülle 90% der Sachen und so ein Biozertifikat ist einfach wahnsinnig teuer. Was bei uns eigentlich immer so ist, dass wir immer unsere Kunden herzlich einladen, uns mal zu besuchen. Und dann schreibe ich jemanden, an den 3 Tagen bin ich da, und dann sagt er, ja, ich sage ihm noch mal Bescheid, damit sie sich vorbereiten können. Nee, sage ich, ich werde nichts anderes machen, als das, was ich sonst auch machen würde. Sie werden mich dort unverfälscht bei der Arbeit mit den Bienen sehen und ich kann Ihnen alle Fragen beantworten. Und es ist eigentlich Biostandard, aber auch von der Dokumentation, das ist auch mal ganz wichtig. Aber das Zertifikat wäre mir zu teuer. Also da wollen wir jetzt auch gar nicht auf Masse gehen, sondern wirklich auf Qualität.
Und ein Veganer oder eine Veganerin mag dich dann deshalb nicht, weil du quasi Tiere domestizierst. Ja, also du hältst sie halt eben natürlich nicht so wie im Baum in der Asthöhle, sondern du hältst sie halt eben und damit fällt es dann quasi weg, weil Tiere nicht also genutzt werden sozusagen.
Ja, ganz genau. Also die genaue Begründung ist für mich, hat mich bisher noch nie wirklich erreicht oder überzeugt, wie auch immer. Deshalb tue ich mich da auch manchmal ein bisschen schwer mit, weil Tatsache ist auch, hätten wir 3 Millionen wilde Bienenvölker, also Carnica in dem Falle, das ist auch immer das Problem bei 80 Millionen Menschen, wir sind ein sehr eng besiedeltes Land, da würden wir sehr arg kollidieren miteinander. Und das ist, wie ich das ja eben schon sagte, ich versuche auch immer Plätze wie in dem Garten heute Morgen zu finden, dass der Mensch und die Biene sich nicht zu nahe kommen und beide auch sich nicht gestört fühlen. Also da ist mir fast die Biene wichtiger als der Mensch, ehrlicherweise. Aber hätten wir jetzt nur alles in den hohlen Bäumen, dann Heidewitzka, dann weiß ich jetzt nicht. Und permanent Schwärme und. Da kann man sehr, als Imker, sage ich euch, 5 Leute, 6 verschiedene Meinungen, da reden wir uns manchmal die Köpfe heiß, welche Richtung der Einzelne geht. Aber das ist ja legal, das ist ja alles in Ordnung.
Gibt es denn veganen Honig? Also gibt es Imker, die quasi im Baumloch ein Volk beherbergen oder so etwas? Nee, wahrscheinlich nicht.
Also es gibt schon so einen nachhaltigeren Ansatz. Ich kenne aber wenige, die das... man muss sich auch die Frage stellen, was ist die Hauptleistung der Biene? Die Hauptleistung der Biene ist die Bestäubung der Pflanzen, Punkt.
Ja.
Das, was wir, worüber wir uns freuen als Imker und du und ihr beide euch natürlich auch freut, ist der Honig. Das ist eigentlich die Reserve für den Winter und die klauen wir den armen Bienchen. Also das ist ja auch, das ist auch ein bisschen böse. Ne? Dann kriegen die Zuckerwasser, was für sie eigentlich relativ egal ist, meiner Meinung nach. Er hat sich bisher bei mir beschwert. Aber es ist so, dass das ja eigentlich nur ein, ich möchte es nicht Abfallprodukt nennen, weil das wäre für dieses wunderbare Produkt viel zu schade. Die eigentliche Leistung ist die Bestäubung der Biene.
Genau.
Und das ist eigentlich ganz wichtig. Und da frage ich mich bei manchen Veganern, was würdet ihr machen, wenn da keine Zucchinis mehr wachsen oder so? Weil das machen die Bienen ja auch. Und alles mit wilden Bienen, die Bestäubung geht halt im höchsten Maß, ich glaube zu 75% über Käfer und über Bienen und über Hummeln. Also das ist schon, ja, da kann man sich wirklich heiß diskutieren, was da jetzt der richtige Weg ist.
Ja, Andreas, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was ich noch fragen soll, weil ich schon so viel gelernt habe und das gerade noch am Verarbeiten bin.
Sieht ja, wir haben ja die wichtigste Frage noch gar nicht gestellt. Knut, wenn wir dich als Menschen kennenlernen wollen, also wo treffen wir dich denn am Sonntagnachmittag?
Ich habe viele Hobbys. Ich arbeite jeden Tag meines Lebens, weil ich das Leben einfach vollkommen grandios finde. Ich habe diesen Sonntag... Ah nee, das kann ich nicht sagen. Nee, das kann ich nicht sagen. Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es hatte auch mit einer anderen Nebentätigkeit zu tun. Aber es ist so, ich arbeite, also mein Mann, der ist manchmal ein bisschen verwirrt, wenn ich morgens irgendwie, wenn wir zusammen frühstücken am Wochenende und er hat einen ganz normalen Montags- bis Freitagsjob und ich habe halt viele, viele Hobbys und mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, mich auszuprobieren. Habe mit 51 jetzt noch mal eine Ausbildung ein halbes Jahr gemacht und das fand ich, die Kurzarbeiterzeit habe ich dann noch mal genutzt, um in was ganz anderes einzutauchen und so. Und wenn ich dann samstags morgens mit ihm frühstück um 9 Uhr und er fragt mich ganz naiv, ja, was hast du denn heute vor? Und dann zähle ich die ersten drei Punkte auf, sagt er, hör auf, hör auf. Sag mir einfach nur, wann wir uns sehen, weil es, der schüttelt sich schon immer, der wird immer ganz schwindelig, wenn ich, ja, ich muss immer mal raus. Also ein bisschen Bienchen war auch am Sonntag, weil das war schon wichtig, das war ein guter Tag.
Bist du denn ein urbaner Mensch?
Ah, ich liebe Städte. Ich habe nicht die Ruhe fürs Land. Ich habe die Ruhe fürs Land für Tage, vielleicht auch ein paar Wochen. Ich bin ein bisschen, also wenn ich habe mal auf dem Schiff gearbeitet, einen Monat pro Jahr, 6 Jahre lang. Und da merkte ich auch, ich brauche immer so 2, 3 Wochen, um erstmal dort anzukommen. Das ist schon, man hat hier eine ganz starke Dynamik natürlich in der Stadt. Ich habe, wie gesagt, in London mal gelebt, meine Schwester in Paris. Also ich liebe das. Ich würde nie wieder in diese Städte ziehen, ohne mindestens 15.000 Euro zu verdienen, und zwar netto, weil das machte damals als Hotelfachmann im Dorchester Hotel, habe ich gearbeitet 2 Jahre, keinen Spaß, wenn man ab dem 20. nichts mehr zu essen hatte, weil man kein Geld mehr hatte, weil ich war immer pleite. Also, und jetzt Hamburg ist einfach eine Megastadt. Also hier sind wir total angekommen, ist die richtige Größe. Ja, es hat viele Vorteile. Aber ich habe dieses Überangebot, das war jetzt während Corona auch ganz spannend. Man hat ja auch seinen Konsum total verändert.
Ja.
Und das war für mich persönlich wie gemacht. Das war für mich wirklich gemacht, dass man mal sich ein bisschen auf andere Sachen besonnen hat, die eigentlich wichtig sind im Leben. Und ich fliege jetzt wahrscheinlich am Wochenende nach Bangkok, war jetzt gerade in Miami, da durfte ich mich frei bewegen. Bangkok. 2,5 Tage Hotel, nee, Zimmerquarantäne. Da darf ich noch nicht mal auf dem Zimmer. Und mir kommt das total entgegen, weil da komme ich mal ein bisschen zur Ruhe. Und alle Kollegen, mit denen ich dann im Briefing sitze, weiß ich jetzt schon, dass die fluchen werden. Ich wollte nicht nach Bangkok und im Moment da darf man nicht vor die Tür. Also, so sehr ich das genieße, sehr unterwegs zu sein, auch hier in der Stadt unterwegs zu sein, ist es gut, wenn ich dann auch mal notgedrungen zur Ruhe komme. Das ist schon ganz gut. Bin ja keine 26 mehr.
Gibt es da nicht diesen Song, glaube ich, von Alpha Will, der irgendwie 3 Tage Bangkok oder 3 Nights in Bangkok? Also ich will
Ja,
jetzt nicht anfangen zu singen, weil ich grottenschlecht bin.
dass du den kennst, der kommt ja aus irgendwas in den 80ern oder
Ja, ganz
sowas.
ehrlich,
Das
der reißt total mit, ne? Und
ich wollte gerade
ich war ja auch
sagen.
ein paar Mal schon in Südostasien, vorher auch Thailand. Ich persönlich liebe Thailand und ich habe auch, und da bin ich auch bei dir, ich habe ein bisschen gebraucht, um mich an die Urbanität von Bangkok zu gewöhnen, weil ich komme zwar aus der Großstadt Berlin, aber es ist natürlich kein Vergleich.
Nein, ist kein
Absolut
Vergleich.
nicht. Völliger Kulturclash. Und wir waren ganz am Anfang der Reise da und am Ende der Reise. Und mittlerweile, wenn ich da irgendwie vorbeikomme, bleibe ich immer 3 Tage in Bangkok, weil ich es einfach liebe.
Ja.
Also Bangkok ist eine tolle Stadt. Also für jeden, der noch nicht da war, guckt es euch an, aber nicht den touristischen Teil, weil der ist überfordernd. Ne? Also ja, auf der anderen Seite kann ich verstehen, wenn du dich auch mal wieder zurückziehen willst, weil es ist momentan auch einfach so diese Überlassung oder dieses ständige Zwischen, wir dürfen plötzlich wieder alles, wir dürfen plötzlich wieder gar nichts und dann auch, wie viele Leute möchte ich jetzt sehen, wie viele darf ich sehen, wie viel sollte ich sehen? Das ist, finde ich, eine kapazitative, deutliche Überforderung im Kopf.
Ja.
Ja, und tatsächlich auch die einzelnen Situationen, in denen man plötzlich drin ist, die einen überfordern. Wir sind heute ja im Harz und verbringen gerade so eine Woche Urlaub hier mit Wandern und haben heute in dieser Brockenbahn gesessen, diese niedliche kleine Dampfeisenbahn, die auf den Brocken rauffährt. Und da waren wir nun mal überhaupt nicht die Einzigen, die war proppeldicke voll und das fühlt sich schlagartig irgendwie dann doch unwohl, weil man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geht das jetzt alles mit rechten Dingen zu hier? Das ist schon eine merkwürdige Zeit gerade.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Auf der einen Seite hast du einen Urlaubsort gewählt, wo du autark bist, in deinem
Genau.
Apartment, wo du auch ein bisschen kochen kannst. Plötzlich sitzt du dann mit 50 Leuten in so einer Tingelbahn. Das ist natürlich
Ganz
dann
genau.
auch, ja. Aber das ist die Realität. Und ehrlicherweise, ich habe es die letzten Monate nicht anders gehabt. Ich hatte immer ein, zwei Flüge pro Monat. Und ich hatte wirklich diese Realität. Immer für wenige Tage bin ich dann nochmal eingetaucht und so weiter. Und ich verstehe auch sehr gut, wenn Menschen jetzt diese nach der Corona-Zeit, möchte ich wirklich davon sprechen, wissen mit Normalität, dass es auch für viele erstmal schwer ist. Und ich bin durch die Arbeit mit den Bienen, durch meine Haupttätigkeit, durch meine zusätzliche Ausbildung, die ich dann noch gemacht habe im Anfang des Jahres, bin ich ein bisschen, habe ich mir diese Normalität beibehalten, weil ich musste immer unter Leute, ich musste immer raus. Mein Mann hat die ganze Zeit Homeoffice gemacht und er hat in diesem Kokon gelebt. Und
Ja.
wir sagen auch schon immer, er muss resozialisiert werden, weil das ist wirklich, wie fühlt sich das gerade an, wenn man dann wieder in der vollen Bahn sitzt, ne? Das
Ja,
ist ja
ganz genau.
früher Alltag gewesen, ja. So ist das.
Ich würde sagen, das ist ein super Abschlusswort jetzt gewesen. Was ist das neue Normal und wie kommen wir dahin? Ist, glaube ich, ein anderes Thema für uns, Andreas. Da können wir dann mal gemeinsam darüber philosophieren demnächst. Vielen Dank, Knut, an dieser Stelle an dich. War sehr informativ für mich, obwohl ich ja schon die große Freude hatte, mit dir auf dem Markt zu stehen und wirklich mir stundenlang ja, Fragen auszudenken, was Bienen ausmachen, wie man das umsetzen kann. Habe ich trotzdem heute wieder so viel gelernt. Andreas, wie geht's dir?
Genau so. Und Freunde von uns haben im Garten halt auch so einen Bienenkorb, heißt es ja nicht, sondern eine Bienenbeute offensichtlich hat dann
Beute,
stehen. Und
genau.
ich fand das schon total beeindruckend. Wir haben von dem Honig natürlich auch was abbekommen. Und ich habe tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. So, und ich finde dieses Hobby halt sehr faszinierend. Und diese Faszination hast du heute mal steigern können. Also in der Art, wie du darüber berichtet hast und auch mit der Freude, mit der du dabei bist. Und dass das eben auch in der Stadt möglich ist, ganz wunderbares Hobby. Also vielen Dank für diese netten Berichte und auch diese Leidenschaft, mit der du davon berichtet hast.
Wenn ich da noch mal ein paar Informationen geben kann über die zeitlichen Aufwand. Wenn man circa 2 bis 3 Völker hat als Hobby-Imker, kann man sagen, Oktober bis Februar hat man gar keine Arbeit. Man geht auch nicht an die Völker, weil sie da in Ruhe gelassen werden sollten. Da geht man vielleicht nur ein, zwei Mal ran und man repariert, man bereitet vor. Und ab März, April, wenn es wieder 15 Grad und wärmer wird, dann kann man eigentlich sagen, pro Volk, pro Woche, vielleicht 20 Minuten. Und das ist so ein zeitlich, also wenn man 3 Völker hat, dann kann man eigentlich 1 Stunde pro Woche rechnen. Und das ist zeitlich nicht so umfangreich, wie man sich das manchmal vorstellt.
Nee, da gibt es Hobbys, die sind, glaube ich, deutlich zeitintensiver.
Ja.
Also von daher. Aber es ist ein schöner Aufruf. Also, liebe Leute da draußen, fangt an zu imkern. Honig ist ein tolles Produkt und schmeckt ja auch noch gut. Und irgendwie habe ich immer den Eindruck, wenn man Honig isst, obwohl man doch nur Zucker zu sich nimmt, man tut sich was Gutes. Also mir geht es immer nach so einem Honigbrot am Morgen, denke ich immer so, das war jetzt was Gutes. Insofern, tolle Sache.
Geht mir ähnlich. Und Knut, ich kann dir schon mal zurückmelden, dein Honig ist sehr lecker. Wir haben ihn schon probiert.
Sehr gut. Danke sehr.
Damit dann, ihr Lieben, es war schön mit euch zu sprechen, Andreas und Knut. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, aber ich gehe einfach jetzt an der Stelle mal davon aus,
Davon
ob es
gehen wir
uns
einfach aus,
gefällt, ne?
genau.
Genau. Also macht's gut und bis bald.
Bis bald. Tschüss.